Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hi, willkommen bei einer neuen Folge. Mein Name ist Laura, ich bin 17 Jahre alt und das Thema der heutigen Frage ist, wie man psychische Probleme bei Familie und Freunden ansprechen kann.
Super. Hi Laura, ich bin Colleen, ich bin heute wieder mit dabei und ich freue mich auf das Thema.
Ja, ich auch. Also die erste Frage ist, warum kann es schwer sein, mit der Familie über psychische Probleme zu sprechen? Das hat angefangen... Ich glaube, meine Schwester hatte psychische Probleme und dann war das halt so, es ist ein bisschen so ans Licht gekommen, dass sie sich halt selbst verletzt hat und meine Eltern haben das halt gar nicht erwartet, also ich auch nicht. Okay. Sie hat das halt sehr verdeckt gemacht. Sie wollte halt auch niemand, dass das jemand weiß und meine Eltern sind dann sehr explodiert und waren sehr aufgeregt und ich glaube, mich hat das dann auch sehr überfordert und als ich dann selber dann Probleme bekommen habe, ich hatte dann Probleme mit Essen zum Beispiel, dann habe ich mich einfach angepasst, was mein Vater zum Beispiel gesagt hat und habe gesagt, ja, er hat recht, ich mache einfach nur viel Sport und nein, ich esse eigentlich gut und das war dann so, ja.
Okay, das heißt, eigentlich hast du so ein bisschen, ich sag mal, das schlechte Vorbild gehabt, wie es bei deiner Schwester gelaufen ist und warst dann selber so ein bisschen, oh Gott, so soll es bei mir nicht sein.
Ja.
Hast du es dann eher weggedrängt oder immer nur so?
Ja.
Ja, okay, das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ne? Man lernt ja aus dem, was man gesehen hat und denkt sich, nee, so soll es ja bei mir nicht sein.
Ja, das war für mich dann auch so, okay, ich muss jetzt einfach so gucken, dass ich nicht genauso, dass meine Eltern nicht genauso reagieren wie bei ihr. Und es war dann so, egal, ich stelle mich einfach hinter dem, was die sagen, was im Nachhinein, okay, ich war ein Kind, aber im Nachhinein wünsche ich mir so, ich hätte mehr so meinen Standpunkt gehalten irgendwie und mehr gesagt, okay, nein, Papa, das stimmt nicht, was du sagst.
Okay.
Aber ich glaube, dass es irgendwie schwer für mich war, zu sagen, nein, ich habe wirklich Probleme und ich brauche wirklich Hilfe, um wieder auf eine gute Lage zu kommen zum Verhältnis mit Essen und sowas. Aber...
Wussten es andere Leute schon vorher, bevor du es deinen Eltern gesagt hast? Also hast du es deiner besten Freundin erzählt oder irgendwie einer Vertrauensperson? Oder wusste es niemand, bis du mit deinen Eltern gesprochen hast?
Tatsächlich habe ich nicht mit denen gesprochen. Das ist erst aufgefallen dadurch, dass ich halt sehr untergewichtig war.
Ah, okay.
Und dann, ich wurde von einer Lehrerin darauf angesprochen, die war Alarmglocken hoch, die hat mich zur Krankenschwester gezogen.
Sehr gut.
Und das hat mich sehr, in Panik versetzt, weil ich habe das irgendwie verdrängt, das war so eher ein Abwehrmechanismus. Mhm. Also ich habe es nur gemacht, damit ich mich aufs Essen fokussiere und nicht auf die Probleme, die so um mich herum passieren. Okay. Als sie mich darauf angesprochen hat, war ich so, ich dachte, niemand bemerkt das. Und irgendwie, meine Eltern haben das halt auch nicht bemerkt und da war ich so, ja, okay, dann ist es anscheinend nicht so schlimm oder ich weiß nicht, was ich mir genau gedacht habe, aber ich war so, anscheinend ist es nicht so schlimm, wie mein Essverhalten ist und dann hat sie mich aber drauf angesprochen und dann ist es gekommen, dass mein Vater mit mir zum Kinderarzt gegangen ist und rausgekommen ist, dass ich sehr, also an der Grenze bin, dass ich zum Krankenhaus muss und sowas.
Okay.
Ja.
Aber krass, das heißt, auch bei dir war selber so gar nicht das Verständnis so klar, dass du sagst, okay, ich habe hier ein ernsthaftes Problem, sondern erst durch die Reaktion, durch die Lehrerin damals, dass sie gemeint, okay, offensichtlich ist das ein Problem.
Mhm.
Krass, okay, aber da sieht man wieder, wie wichtig das ist, Leute offen schauen. Dann ist immer die Frage, wie genau man reagiert, aber ich finde es super, wenn überhaupt sich jemand traut hinzuschauen und vielleicht dich eben anzusprechen in dem Fall, zu sagen, hey, was ist los?
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die Reaktion von der Lehrerin hat mich schon sehr in Panik versetzt. Mhm. Ich glaube, man hätte das auch anders machen können, aber ich denke dann auch so, wenn das wahrscheinlich selber Leute mit Kindern sind, dann kann ich das besser, also ich kann das besser nachvollziehen irgendwie, weil man sieht ja die Schüler jeden Tag und dann ist man auch immer so, was mit der Schülerin passiert.
Ja.
Oder irgendwie sieht sie sehr, keine Ahnung, sieht sie sehr belastet aus oder so. Ich glaube, das setzt dann die Lehrer auch irgendwie in Panik.
Absolut. Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch ein Thema, was wir hier im Podcast immer wieder haben. Es ist ja ein Unterschied, einmal überhaupt was zu sagen. Und ich glaube, das ist immer schon so die erste Grenze, die wir überhaupt erstmal durchstoßen müssen, überhaupt erstmal reden. Ich persönlich sage dann immer, das Wie kommt fast an zweiter Stelle. Lieber erstmal überhaupt drüber reden und gegebenenfalls nicht ganz ideal reagieren, als dass man, ne, wenn sie sich gar nicht drauf angesprochen hätte, weil sie vielleicht gesagt hätte, oh Gott, ich weiß es nicht, ob ich dem Kind jetzt irgendwie Panik und mich da einmische. Wer weiß, wie lange es dann gedauert hätte, wenn du sagst, du warst auch körperlich schon so an der Grenze.
Ja.
Also ich meine, da machen ja dann 2-3 Kilo auch schon was aus. Insofern war es ja gut, dass sie den Stein ins Rollen gebracht hat.
Ja, tatsächlich würde ich auch sagen. Naja, dann später ist halt rausgekommen, dass ich ich war in Therapie und dann ist dann rausgekommen, dass ich halt Depressionen habe. Also es wurde mir diagnostiziert und ich... Ja, wie ich schon gesagt hatte davor, als wir vorhin gesprochen haben, ich bin dann mit meiner Mutter dann zum Psychiater gegangen, um über Medikation nachzudenken. Und meine Mutter hat das eigentlich sehr eingesehen. Sie war sehr supportive und hatte meinen Rücken, würde ich sagen. Also sie war eigentlich gegen eine Medikation und hat dann aber auch gemeint, ja, wenn es dir dann besser geht damit, dann vielleicht... Es ist ganz gut. Mit meinem Papa habe ich ehrlich gesagt nicht darüber gesprochen, weil am Anfang wegen Medikation, also er wusste, tatsächlich habe ich mit ihm oft über Depressionen geredet und dann ist es so ein bisschen auseinandergegangen. Er meinte, ja, jeder hat Depressionen und ich war dann so, hä, was meinst du damit? Ja, jeder fühlt sich mal schlecht. Und ich war so, okay.
Der Podcast kann mein Gesicht gerade nicht sehen, aber...
Und ich hatte oft die Diskussion mit ihm, wo ich war, Papa... Können wir nochmal darüber reden? Und er war so, ja, nee, also ich bin immer noch der Meinung. Und ich war so, oh, nee.
Ja, okay, das ist schwer. Ne, das dann auch, wie will man darüber sprechen, wenn man gegen so eine Wand, finde ich, auch läuft?
Ja.
Also wenn so, also ist jetzt, glaube ich, so meine Wahrnehmung, wenn du es mir so erzählst, so man läuft ja so gegen so eine watteweiche Wand. Das ist ja gar keine harte Wand, dass du jetzt irgendwie eine Beleidigung entgegengeschleudert bekommst, sondern einfach so ein, ja, nee, das ist nicht so.
Ja.
Also einfach so ein, ich glaube nicht an den Weihnachtsmann, also gibt's den nicht so. Ja, gut, aber ich habe dir doch gerade erzählt, dass ich Rentiere gesehen habe. Ja. Also, ne, nee, das waren... Also das finde ich schwierig fast noch. Noch schwieriger vielleicht, als wenn so eine Abwehr kommt.
Ja, und dann war, wie ich schon gesagt habe, dann als seine Freundin dann gemeint hat, sie hat depressive Phasen, war das dann so, ja, anscheinend gibt es doch Depressionen. Da war ich so, hä? Okay.
Ja, da haben wir im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, was halt auch so ein Punkt ist, warum es so schwer ist, und ich glaube, das verdeutlicht dein Beispiel extrem gut, warum es beim eigenen Kind so schwer ist, das zu akzeptieren und vielleicht auch bei der Partnerin, die man vielleicht erst ein paar Jahre kennt oder Wochen, kenne ich jetzt in dem Fall nicht, es so viel leichter ist, ist halt der Abstand. Weil ich glaube, dass immer diese Schuldfrage im Raum steht. Gerade wenn das eigene Kind kommt und sagt, ich habe XY als psychische Erkrankung. Aber wir haben es ja auch teilweise bei anderen. Also wenn, ne, ich habe mir das Bein gebrochen, fangen wir mal wieder mit einem klassischen Beispiel an. Auch da sind Eltern, oh mein Gott, warum war ich nicht da? Wieso bist du rausgegangen? Warum bist du Inlineskater gefahren? Also sofort kommt dieses Warum, Wieso, Weshalb auf. Und wir hatten es eben schon, oft ist das ja vielleicht gar nicht der Punkt, den man in dem Moment erreichen will. Man will ja einfach erstmal nur sagen, ich habe Depressionen, Mama und Papa. Punkt. Und man will ja vielleicht einfach nur die Reaktion, okay, jetzt wissen wir es so und jetzt müssen wir gemeinsam arbeiten, wie es weitergeht. Aber ich glaube halt, gerade Eltern neigen dazu, sofort in diesen Panik- und Schuldsuche-Modus zu gehen, weil, oh mein Gott, meinem Kind geht's schlecht. Was tun wir jetzt dagegen, damit es ihm in einer Stunde nicht mehr schlecht geht? Aber das funktioniert halt nicht. Das ist, glaube ich, schon ein Thema. Und ich glaube halt bei einer Partnerin vielleicht ist es so, ja, das kommt ja von früher, da gab es mich ja noch nicht. Also kann ich ja nicht schuld sein. Und dann kann man es halt entspannter betrachten, glaube ich.
Ich finde es dann auch irgendwie merkwürdig. Wieso kann man dann nicht so das beim eigenen Kind auch annehmen? Also ich verstehe schon, man hat Angst davor, die Schuld daran zu haben. Aber sollte es einem nicht, ich weiß nicht, wichtiger sein, weil es halt das eigene Kind betrifft, dass man darauf achtet, dass es so stabil wieder gut geht? Oder so, ich verstehe das nicht so ganz. Also.
Ja, ich glaube, was uns Menschen eh ganz häufig im Weg steht, jetzt unabhängig auch von diesem spezifischen Thema, ist so unser Ego und der Schutz unseres Egos. Und das meint jetzt nicht irgendwie groß, dass wir jetzt alles egoistische Narzissten sind und nach mir die Sinnflut, sondern ja, was wir halt hatten mit der Schuld, das ist ja dann vielleicht auch damit verbunden, dass ich mir auch als Elternteil eingestehen muss, ich habe im Zweifelsfall irgendwas nicht gesehen.
Ja.
Jetzt zum Beispiel in deinem Beispiel. Ich habe nicht gesehen, dass mein Kind immer schmaler wurde und immer dünner wurde. Ich habe halt immer gedacht, ja, ja, das passt schon, sie ist halt sehr sportlich. Ich habe vielleicht nicht gesehen, dass mein Kind nicht mehr rausgeht mit Freunden. Also, und ich finde immer, das ist so schwierig, weil unabhängig davon, dass ja durchaus Gründe für bestimmte psychische Erkrankungen in der Familienkonstellation liegen können, genetisch, aber auch im Verhalten, du kannst halt auch nicht immer alles sehen. Ja, Eltern haben ja auch ein eigenes Leben. Und ja, ich verstehe, du hast deinen 40-Stunden-Job in der Woche, du musst dich um die Kids kümmern, keine Ahnung, einer muss zum Fußball, einer muss zum Malunterricht, du hast deine eigenen Bedürfnisse. Und ich will das gar nicht, also nicht entschulden, aber ich verstehe, dass man dann nicht immer alles sieht. Ne? So eine Lehrkraft, anders, wie du es gesagt hast, ist ja darauf getrimmt. Die sieht ihre SchülerInnen und ist darauf getrimmt, hoffentlich zu sehen, was verändert sich.
Ja.
Also im Zweifelsfall hat man insofern als Eltern schon Schuld, weil man hat es nicht gesehen. Hat man das absichtlich in jedem Fall gemacht und böswillig? Nein. Aber passiert ist es halt. Ja. So, das ist aber, glaube ich, trotzdem was, was halt das Ego anfrisst, weil man will ja möglichst alles richtig machen, gerade bei denen, die man liebt. Und de facto gibt es halt auch einfach die Fälle, wo man halt doch mehr Schuld trägt, als nur es nicht gesehen zu haben. Und das nagt halt noch mehr wahrscheinlich an einem.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das, was beidseitig schwierig macht, die Unterhaltung.
Ja, das ist auch bei meinen Familienmitgliedern auf jeden Fall der Fall.
Ja. Oft ist es ja vielleicht aber auch gerade die Generation von dir, die das erste Mal überhaupt damit auf den Tisch kommt und das erste Mal sagt, Leute, hier stimmt was nicht. Das stimmt schon seit 4 Generationen nicht, aber ihr hattet alle anderes zu tun, als euch darum zu kümmern. Aber ich habe jetzt gerade mal Zeit und ich habe die Information und die Awareness und ich sage, hallo, hier läuft was schief. So. Und dann bist du ja aber die Erste, die es ausspricht. Dann müsste man sich ja auch wieder eingestehen, dass es schon seit Mama-Papa-Generation, Oma-Opa-Generation auch schon in der Familie liegt. Und meistens ist das ja auch so. Meistens guckt man auf seine Familiengeschichte und sagt, oh.
Es war tatsächlich, das erinnert mich an ein Gespräch von mir und meiner Oma. Das war, da hat sie gemeint, ja, mir ist aufgefallen, dass du in der Zeit sehr dünn warst. Hm. Und dann hat sie gemeint, ich wusste ganz genau, was los ist. Meine Schwester ging es genauso. Und ich war dann so, wow, selbst meine Oma hat das bemerkt. Und dann hat sie aber gemeint, ja, nimm das nicht böse, dass deine Eltern das nicht so bemerkt haben. Die sind manchmal in ihrer eigenen Bubble und merken das halt einfach nicht. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber die sind halt in ihrer eigenen Welt und denken, dass es ihrem Kind gut geht. Und dann erst im Nachhinein sind die dann so, machen die einen Schritt zurück und sind so, oh, da war doch was nicht gut. Und also das war irgendwie so, ich weiß nicht, so emotional und heilend irgendwie, dass sie das gesagt hat, weil meine Oma, also ich weiß nicht, sie ist ja eine sehr weise Person und deswegen, ja.
Ja, Großeltern können da manchmal, ich finde es erstaunlich, weil ich glaube, bei Großeltern kommt ja oft zusammen dieses, im Idealfall, dieses wirklich viel Liebe für das Enkelchen da zu haben, weil man ja auch nicht mehr so nah dran ist wie die Eltern, haben wir es wieder, ne? Du hast eben nicht diesen ganzen Alltags-Shit, sage ich mal, sondern, also ich kann mal sagen, wie es bei mir war, bin bei meiner Oma groß geworden, meinem Opa, die ersten 2-3 Jahre. Und danach bin ich aber jedes Wochenende dort gewesen. Und ich meine, ich will das jetzt nicht schmälern, aber sie hatten mich dann halt auch nur am Wochenende. Und sie hatten all die Zeit und Energie, sich um mich zu kümmern und mich zu beobachten. Und was in dem Arbeitsalltag ja so schon gar nicht mehr geht. So, ne? Weil, nochmal, du hast deinen eigenen Shit, wir hatten es eben. Und ich glaube schon, dass das eine Nähe schafft im Idealfall zu einem Enkelchen, die Eltern gar nicht haben können aufgrund der Lebensumstände. Und wenn sie dann ehrlich sind oder wenn sie dann aus ihrer eigenen Erfahrung schöpfen oder die Informationen haben, über die wir zwei hier gerade reden, ich glaube, da können Großeltern echt eine Menge machen. Weil sie sagen, hey, warte mal, war ja bei meiner Schwester genauso. Damals hat sich halt keiner drum geschert, aber jetzt kann ich auf mein Enkelchen gucken und kann helfen. Das ist eine super wichtige Ressource, finde ich.
Ja, finde ich auch. Das ist mir nur so eingefallen, ja.
Ja, voll gut. Ein großes Shoutout an Opas und Omas, die ihre Enkelchen lieb haben. Hättest du dir denn eine idealere Version gewünscht, als du mit deinen Eltern darüber geredet hast? Also so dieses typische Feen-Szenario, hätte eine Fee gesagt, komm, wir machen das jetzt ideal, wie du es gerne hättest?
Boah, ich muss überlegen. Ich glaube, ich hätte halt einfach, wenn ich nicht so oft Anläufe gebraucht hätte, es zu sagen, hätte mir sehr weitergeholfen. Weil ich habe besonders bei meinem Papa, aber auch bei meiner Mama sehr viele Anläufe gebraucht, um mit denen darüber zu sprechen, dass ich Depressionen habe.
Es gab gar nicht dieses eine Gespräch irgendwie am Nachmittag, wo ich zusammengesetzt habe.
Ja. Sondern ich habe immer wieder versucht, darauf zuzugehen, auf sie zuzugehen, mit ihnen darüber zu sprechen und es ist immer wieder abgebogen in eine andere Richtung.
Okay.
Was witzig ist, weil die sind ja eigentlich gar nicht zusammen, aber immer wieder ist es bei beiden abgebogen und ich bin so, hä? Also wie? Aber bei meiner Mama hat es dann irgendwann mal funktioniert, also dass sie irgendwie Einsicht gezeigt hat, weil ich ich habe halt auch irgendwie nicht aufgehört. Ich habe immer wieder versucht, mit denen darüber zu reden. Und ich glaube, das ist halt auch manchmal so dieses, man darf halt nicht aufgeben, darauf rumzuhacken. Und das kann aber echt viel Frustration kosten, finde ich.
Und Energie. Ich finde es total beeindruckend, dass du sagst, du bist da so dran geblieben. Weil ich kann mir vorstellen, für viele nach 2, 3 Versuchen, die hätten aufgegeben. Weil sie sagten, ich habe die Kraft dafür jetzt gar nicht.
Ja, ich glaube, ja, bei mir war das auch so, dass ich dann teilweise, das hat sich über Wochen gezogen. Wow. Wo ich dann so war, ey, nee. Und bin frustriert dann in mein Zimmer gegangen. Aber da muss ich immer wieder mit denen reden und immer wieder. Also bei meiner Mama war das dann der Fall, dass sie, wie ich schon beim Vorgespräch gesagt habe, dass sie das eingesehen hat, als sie dann selbst in der Tagesklinik war. Mhm. Dann hatte sie dann so die Einsicht, ja, ich verstehe dich ein bisschen, so Depressionen, das habe ich ja selber auch. Und dann war ich so, okay. Und bei meinem Papa kam das dann auch irgendwann. Also er hat immer noch manchmal die Ansicht, dass Depressionen jeder hat, aber ich weiß nicht, dann diskutiere ich auch oft mit ihm.
Ja, ja, ist vielleicht auch immer mal wichtig. Also ich finde es immer schwierig. Auf der einen Seite ja, sehr, sehr viele Menschen haben Depressionen, ungefähr genauso viele wie Diabetes haben. Auf der anderen Seite halt nicht jeder, Freunde der Nacht. Und ein bisschen traurig sein ist keine Depression. Haben wir auch schon in vielen Folgen darüber gesprochen. Ja, ich finde es halt krass, weil ich glaube schon, wie du es halt beschreibst, dass es so mehrere Anläufe oder gar nicht dieses eine Gespräch ist, glaube ich, macht es auch oft schwieriger. Weil klar, im Idealtypus sagt jetzt zum Beispiel eben, ne, auch die Therapeuten sagen dann ganz häufig, okay, setzt euch einen Termin. Ne, irgendwie bereitet den sogar vor. Also finde ich auch wichtig, weil es ist ein wichtiges Gespräch, dass man vielleicht so einen Termin plant, so ein Gespräch mit den Eltern zum Beispiel. Oder auch sich sogar das probt mit einer Freundin. Mhm. Ne, dass man sagt, okay, weil was ist mir wichtig? Weil genau, was du gesagt hast, dass das dieses Abbiegen gar nicht erst geben kann, sondern dass man die Infos, die man geben möchte, wirklich konkret geben kann. Also ne, weil dann zum Beispiel wichtig ist, ich möchte die Diagnose kommunizieren. Mhm. Mama, Papa, ich habe Depressionen. Mhm. Ich finde es übrigens auch super wichtig, in der Ich-Form zu sprechen. Nicht zu sagen, der Arzt glaubt, es könnten Depressionen sein. Ja. So, ich finde, man kann sich auch eine Diagnose, wenn sie da ist, oder ein Arzt oder eine Ärztin, kann man als zusätzliches Argument sehen, dass man sagt, hey, ich war auch schon bei einem Experten, bei einer Expertin und die haben mich bestätigt. Aber ich finde es total wichtig, dass man sagt, ich habe Depressionen. Mir geht es nicht gut. Ich möchte mit euch darüber reden, damit gar nicht dieses Abbiegen stattfinden kann oder damit es schwerer ist. Wir wissen, Menschen sind sehr kreativ, um Gesprächen auszuweichen, aber dass man eben nicht sagen kann, ah, na ja, gehen wir nochmal zum zweiten Arzt, zur zweiten Ärztin oder na, das ging ja auch so in deinem Alter, in den Ferien ist das dann weg, sondern wirklich knallhart. Finde ich ganz klar, das kommuniziert. Weil dann kannst du dich im Nachhinein auch immer drauf berufen und kannst sagen, Mama, Papa, ich habe es euch gesagt. Ja. Ich habe gesagt, ich habe XY. So, ich glaube, das ist wichtig, aber wie du sagst, der Alltag. Ich glaube, Eltern riechen da natürlich auch schon die Lunte, wenn man sagt, Mama, Papa, am Donnerstag um 16 Uhr würde ich gerne mit euch im Wohnzimmer reden.
Ja.
Ich sehe meine Mom, hi Mom, die, glaube ich, in dem Moment gesagt hat, oh mein Gott, bist du schwanger? Nein. Aber ja, verstehe ich, ist schwierig. Mein Tipp wäre jetzt halt von der Seite, wenn es möglich ist, bereitet euch auf das Gespräch vor.
Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, bin ich ganz ehrlich. Also es ist wirklich so festzulegen.
Ja, aber wer sagt es denn? Es ist ja auch was, worüber man im Alltag wenig redet. Ne?
Ja, ehrlich, ja.
Weil ich glaube, man versucht es halt immer so diesen, kann ich mir vorstellen, ich hatte ja so eine Form von Outing nicht, aber ich meine, man hat ja immer mal Dinge, die man seinen Eltern irgendwie gut verkaufen will. Man weiß, das wird jetzt nicht das angenehmste Gespräch in unserer Beziehung. Dieses den richtigen Moment abpassen, so im Alltag, so, kann ich es jetzt irgendwie reinsneaken? So, ach Mama, wo du gerade darüber sprichst, wusstest du? Ich würde behaupten, es ist nicht der beste Plan dafür. Auch wenn wir alle dazu neigen, aber diesen richtigen Moment, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, ich glaube, den gibt's nicht.
Ja, wirklich nicht. Da muss man wirklich gucken. Also ich denke auch, so einen Termin festmachen klingt eigentlich ganz gut. Also das würde ich auch empfehlen für alle, die es noch nicht gemacht haben.
Ja, das ist unser Tipp. Wir freuen uns über Feedback, wenn ihr uns dann sagt, ob es geklappt hat. Aber ich glaube, das wäre so wirklich Termin festmachen, sich vorher überlegen, was man sagen will. Ruhig üben. Also denkt nicht, dass das blöd ist. Nehmt euch jemanden, der es schon weiß, eine Vertrauensperson, Freundin, Freund und übt dieses Gespräch, weil ihr werdet nervös sein. Also ich weiß nicht, ob es bei dir war, aber ich glaube, man ist da nervös, weil man weiß, okay, ich will jetzt diese sehr wichtige Information übergeben. Und dann, ja, dann lernt es halt auswendig. Mein Gott, das ist jetzt nicht schlimm. Es ist keine Performance, ihr werdet dafür keinen Oscar bekommen. Ihr wollt einfach nur eine Info mitteilen, die für euch wichtig ist, dann übt das vorher. Und wie gesagt, mein persönlicher Tipp wäre, sprecht in der Ich-Form, ganz klar. Damit nicht irgendwie eure Eltern, dass die da irgendwie ausweichen können.
Ja, stimmt, ja. Das erinnert mich an die Frage, die da drauf stand, wo ich so selbst so nicht wusste, wie ich die beantworten soll. Und zwar dieses, wo war die Frage, wie kann man psychische Erkrankungen kindergerecht erklären? Also, ich habe eine ältere Schwester und eine jüngere Schwester.
Ach, guck.
Das ist beides 5 Jahre Unterschied. Ja, und das war bei mir so, also meine große Schwester hatte am Anfang, bevor ich psychische Probleme diagnostiziert bekommen habe, hatte sie schon psychische Probleme diagnostiziert bekommen und hat auch Medikamente genommen. Und das erinnert mich, dass sie und ich, wir waren beide dafür, dass wir das offen handhaben sollten, auch meiner kleinen Schwester gegenüber. Also sie hat dann auch eben ihre Medikamente am Frühstückstisch genommen und da kam mein Vater dann dazwischen und war so, nö, finde ich nicht okay. Meine kleine Schwester könnte ja an die Medikamente kommen, obwohl meine große Schwester war wirklich mit ihrem, wie sagt man das, Tablettchen, mit ihrer Box, also hat das ja zugemacht. Ich habe das gar nicht nachvollziehen können. Ich war so sauer auf ihn. Also das war für mich so, wieso kann sie jetzt einfach nicht ihre Medikamente nehmen? Also sie packt es danach wieder in die Schublade oben, wo niemand rankommt.
Ich wollte gerade sagen, hier müssen wir eigentlich zwei Punkte trennen. Natürlich sollten jede Form von Medikamenten nicht so rumliegen, dass kleine Kinder oder Kinder, die gerade nicht so gut im Nachdenken sind, in dieser Situation da rankommen. Ich glaube, das ist klar.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, niemand tabuisiert zum Beispiel das so, wenn jemand seine Herzmedikamente morgens nimmt. Oder Diabetes, also sein Insulin morgens Tablettenform oder in Spritze nimmt. Da macht ja auch keiner, nein, geh in die Abstellkammer und gib dir da deine Insulinspritze so. Was ist der Unterschied? Und ich finde euren Ansatz gut.
Ich glaube, das hat dann halt auch so sehr für mich und meine Schwester, für meine große Schwester sehr, sagen wir, verblödet, weil wir waren, haben uns dann so, also das war für mich so ein Schlag gegen die Wand so und dann haben wir halt ehrlich, wir sind dem Thema wirklich aus dem Weg gegangen. Also mein Papa wollte das dann auch nicht wirklich, dass wir mit meiner kleinen Schwester so darüber reden, weil, oder das ihr offen zeigen, so, dass meine Schwester Medikamente nimmt. Also das war dann auch irgendwie, dass wir uns so abgegrenzt haben ein Stück weit, was ich auch irgendwie blöd fand, weil ich meine, meine kleine Schwester hat ja schon irgendwo bemerkt, dass irgendwas los ist und ich konnte das gar nicht nachvollziehen, dass er das nicht kommunizieren wollte richtig. Also das war für mich so, okay.
Ich finde es vor allen Dingen schwierig, weil meine Sorge wäre jetzt in dem Szenario, was du ja gerade auch so ein bisschen zwischen den Sätzen angedeutet hast, dass es euch eigentlich voneinander entfernt. Ja. Du und deine große Schwester, die von dem Geheimnis, große Anführungszeichen für den Podcast, wissen. Und deine kleine Schwester, die irgendwie ausgelassen wird. So. Ja. Und genau wie du sagst, die ist ja bestimmt clever. Die merkt ja, dass irgendwas ist. Die merkt auch, dass es irgendwie eine Diskussion zwischen den einzelnen Familienmitgliedern gibt. Und sie wird ausgelassen. So, das ist eigentlich noch schädlicher, finde ich, weil damit ein Geschwisterchen ausgelassen wird. Ja. Und irgendwie diese Einheit von euch dreien, die es hoffentlich gibt, einfach so einen Knicks kriegt.
Ja.
Also, ich stimme euch total zu. Offene Kommunikation mit Kindern über solche Themen. Das gilt auch übrigens für andere Themen, wie zum Beispiel Tod oder Krankheit grundsätzlich. Kinder sind nicht doof. Die sind sehr clever. Ab einem gewissen Alter, und da meine ich jetzt wirklich schon 3, 4, kriegen die wahnsinnig viel mit. Die merken, ob Spannungen in der Familie sind. Die merken, dass sich Dinge verändern. Und wenn man denen nicht adäquate Antworten gibt. Niemand sagt, dass ihr eurer kleinen Schwester hättet irgendwie ein medizinisches Buch in die Hand geben sollen. Sagt, hier, lies mal Seite 35 bis 38, wir sprechen uns in 20 Minuten. Kann man ja wirklich kindgerecht machen, aber es nicht anzusprechen und es einfach zu ignorieren, davon geht das Problem halt nicht weg.
Ja.
Also mein Plädoyer wäre, redet auch mit den jüngeren Kindern in der Familie und sagt zum Beispiel einfach, Mensch, Marianne geht es nicht so gut, die nimmt deswegen Tabletten, dann geht es ihr besser. Dann kommt es im Alltag gut klar, dann könnt ihr zusammen spielen, das ist lustig, so auch vielleicht ne, das Kind involvieren in die Antwort, aber nicht irgendwie das wegschieben.
Ja, ich glaube, bei uns ist es dann, also bei unserer Familiendynamik ist es dann komplett schief gegangen, weil dann sich da auch so eine Distanz zwischen meinem Vater und meiner Schwester dann halt auch aufgebaut hat und zwischen mir dann auch, weil ich auf der Seite von meiner Schwester war und das auch nicht wirklich eingesehen habe, dass mein Vater sich so positioniert hat und dann war das halt auch so, dass wir, naja, dann gesagt haben, wir können dich nicht nachvollziehen, du kannst uns nicht nachvollziehen und du bist aber, du erziehst ja unsere kleine Schwester und wir können es nicht machen, also müssen wir irgendwo eine Grenze setzen. Das war schon hart, weil ich mir so denke, also meine kleine Schwester liegt mir ja auch am Herzen und dann, dass mein Vater aber nicht möchte, dass sie ein paar Infos, also dass sie Infos bekommt, was mit meiner großen Schwester ist, ist ja auch irgendwie schwierig, weil in dem Fall war das ja akut, das war ja im Raum, das war ja die ganze Zeit im Raum. Und dann war da ja eine Riesendistanz zwischen den beiden und es ist auch irgendwie nicht mehr weggegangen, wirklich.
Und das ist halt so doppelt schade, wenn du überlegst, weil was braucht man am meisten, wenn man irgendeine Form von psychischer Problematik, Erkrankungsstörung hat? Support. Wir wissen, dass es einer der stabilisierendsten Faktoren für psychische Gesundheit allgemein ist, ein gutes soziales Netzwerk. Das muss nicht immer die Blutsfamilie sein, aber das ist ja für viele, gerade junge Leute, erstmal die erste Anlaufstation. Eltern, Geschwister. Und wenn dieses System dann anfängt, dir sogar deswegen wegzurutschen. Das ist so kontraproduktiv. Es macht mich so traurig und eigentlich auch wütend, weil ich dann denke, hey, das ist jetzt der Moment, wo eigentlich Eltern, Geschwister, Großeltern, Tante, Onkel, wer auch immer, am meisten gebraucht werden. Mhm. Weil ja auch nicht jeder den Vorteil hat, je nachdem wie alt man ist, schon außerhalb der Familie ein stabiles Netz aufgebaut zu haben. So, und dann denke ich immer so, schade, Marmelade. Ja. Sehr schade, Marmelade. Was ich sehr, sehr wichtig finde, was du eben auch schon erwähnt hast, setzt Grenzen. Aber nochmal, um auf dieses vermeintlich eine Gespräch zurückzukommen. Erstens ist immer ganz wichtig, schützt euch selbst. Also wenn ihr merkt, diese Situation wird gerade extrem belastend für mich, dann tut alles dafür, dass diese Belastung im Rahmen bleibt oder sogar aufhört. Heißt, lasst euch auf keinen Fall auf Streitereien ein. Also ich finde es ganz schlimm, wenn man in eine Unterhaltung reingehen würde und würde sagen, sagen wir mal, mein Papa, ich habe eine Angststörung. Nee, hast du nicht. Doch, habe ich. Nee, hast du nicht. Und wenn sich daraus ein Streit ergibt, lasst euch darauf nicht ein. Ihr streitet nicht darüber, was eure psychische Gesundheit angeht. Und im Zweifelsfall würde ich da auch ganz klar sagen, verlasst das Gespräch. Wenn es anfängt zu eskalieren und ihr merkt, dass das hier ein Kampf wird und kein Gespräch, verlasst dieses Gespräch. Also das gilt sowieso für ganz viele Situationen. Rausgehen, durchatmen, vielleicht später wieder reingehen. Aber gerade finde ich, wenn man sich öffnet und vielleicht, ne, wir haben es schon gesagt, so ein Moment hat so, hier lege ich jetzt mein rohes Fleisch offen, damit ihr das wisst. Und dann würde die andere Seite mit Streiten einfach, geht raus aus der Situation. Schützt euch.
Ich glaube, das hatte ich auch oft, wenn ich, also das war jetzt nicht auf psychische Erkrankungen bezogen, aber wenn ich einfach einen Konflikt mit meiner Mutter hatte und ihr erklären wollte, wie ich mich gefühlt habe in der Situation, das sofort so war, nein, das stimmt nicht. Und ich war dann so, also du weißt doch nicht, wie ich mich fühle.
Ja, ich meine, das ist eine Falle, in die ich selber auch tappe, dass man ganz oft jemand, ne, im normalen Streitgespräch, ich sehe das aber so und so und die andere Person sagt nein. Und ich meine, ich mache das auch ganz häufig. Ich weiß in meinem Kopf dann natürlich, ich sage jetzt nicht nein, deine Empfindung ist nicht real, sondern nein, ich empfinde das anders. Aber wir kommunizieren halt immer nur nein. So, dann fühlt sich die andere Seite natürlich angegriffen. Das ist so ein generelles Thema. Ich habe das auch ganz oft im Alltag. Wir PsychologInnen und auch wir PsychotherapeutInnen und ich glaube auch viele im sozialpädagogischen Beruf, wir neigen manchmal dazu, so vermeintlich seltsam zu reden, weil wir die Regeln kennen. Und ich weiß zum Beispiel auch zu Hause, wenn manchmal ein Streit passiert, was ja in einer gesunden Beziehung auch normal ist mit einem Partner, dass ich manchmal mein Hirn sich anschalte und dann sagt, halt, wir wissen, dass du gerade emotional bist und wir wissen, dass es gerade blöd ist. Ja, ich weiß, aber ich bin gerade emotional. Dann lass uns das kommunizieren. Und ich glaube, für Außenstehende ist das extrem auch manchmal witzig, sieht man ja auch manchmal in Sitcoms, wenn du dann da stehst, voll wütend und sagst, Schatz, ich weiß, ich bin aber gerade krachsauer und wenn du nicht willst, dass ich dir in 2 Sekunden den Kopf abreiße, werde ich jetzt diese Situation verlassen, damit wir nachher in Ruhe reden können. Klingt das absurd? Total. Ich verstehe das, wenn jemand das nicht weiß. Ist das aber, glaube ich, schon die richtige Variante, um zu kommunizieren? Ja, wir sind halt emotionale Wesen. Und wie gesagt, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich bin sehr schnell in den Vulkan zu kriegen. Wenn dann eine Hirnzelle von euch noch in der Lage ist, zu sagen, halt, stopp, wir bringen unsere Laber jetzt bitte nach draußen vor die Tür. Ja. Hört auf diese eine Gehirnzelle. Wirklich.
Ich glaube, bei mir ist es so, man muss mich wirklich sehr lange provozieren und dann komme ich aber ganz schnell dahin. Mm. Also wenn ich wirklich von einer Person auf die Palme die ganze Zeit gebracht werde, dann brauchst du nur noch so einen Schnips und ich bin ganz oben.
Ja, ich fühle das sehr. Meistens sind es ja die Leute, die uns am nächsten stehen, die das provozieren können. Mhm. Weil ich meine, irgendein Dude, irgendeine Dudette auf der Straße, was interessiert mich das?
Wirklich.
Ne, aber wenn Menschen, denen du nahe stehst, bei banalen, aber eben auch bei wichtigen Themen dich so vor eine Wand rennen lassen, ey, klar macht dich das wütend.
Ja.
Also Wut ist ja auch ein gutes Gefühl, was dir zeigt, wo eine Grenze überschritten wurde. Und deswegen ist es eben so wichtig, was du gesagt hast, bei so einem Gespräch auch Grenzen zu setzen und zu sagen, ich diskutiere jetzt nicht darüber. Ne, oder wenn die Diagnose angezweifelt wird, ach Quatsch, das weiß der Arzt doch nicht oder die Ärztin.
Mhm.
Ich diskutiere nicht mit euch darüber, was der Arzt, die Ärztin mit mir in den letzten Wochen erarbeitet hat.
Ja.
Ich präsentiere euch die Ergebnisse, Punkt. Ich glaube, man hat halt oft das Gefühl, es gibt nur dieses eine Gespräch und danach sprechen wir nie wieder darüber. Nee, das ist ja das Thema. Wenn du einmal den Topf aufgemacht hast und gesagt hast, zum Beispiel, ich habe eine Angststörung, dann ist der Geist aus der Flasche. Es wird viele Gespräche danach noch geben. Ne? Du wirst es kennen, es beeinflusst ja den Alltag, es beeinflusst Entscheidungen, Termine, ganz banale Dinge, weil man halt zur Therapie geht oder zur Beratung oder hast du nicht gesehen. Das wird immer wieder passieren und ihr werdet immer wieder Zeit haben, Details dieses Sachverhaltes zu besprechen.
Ja.
Konstruktiv hoffentlich. Ihr müsst es nicht alles in einem Gespräch machen. Ihr werdet keine Lösung in dem ersten Gespräch finden und ihr solltet bitte, bitte keine Streitereien in diesem ersten Gespräch machen. Das ist mein Tipp jetzt zum Beispiel an die Eltern. Einfach euer Gegenüber reden lassen, akzeptieren, Punkt. In diesem ersten Gespräch wird über nichts diskutiert, Punkt. my personal opinion.
Ich denke dann halt auch, falls es mit den Eltern jetzt als Familienmitglieder nicht so gut funktioniert, mit denen über psychische Probleme zu reden, vielleicht hilft es mit anderen Familienmitgliedern, denen man vielleicht näher steht oder denen man sowas eher anvertrauen würde. Eher, weil zum Beispiel bei meiner Schwester war das so, bei meiner großen Schwester, ich konnte ihr wirklich offen alles sagen, was super mit mir los war. Und sie konnte das alles nachvollziehen und hat mir so viel Unterstützung gebracht und wirklich, mega, ich hätte das ohne sie wirklich nie geschafft, nie. Wirklich nie.
Schön. Shoutout an die große Schwester.
Wirklich, ja.
Nein, da bin ich auch bei dir. Mach da, so blöd wie es klingt. Es gibt keine natürliche Reihenfolge, mit wem ihr da sprechen sollt, sondern es geht um eure Vertrauensbasis. Mhm. Wenn ihr euch der ersten Person, die ihr euch anvertraut, sollte die Person sein, der wirklich am meisten vertraut. Und ja, da ist es egal, ob das eure Schwester, eure Eltern, Freunde, SporttrainerInnen sind, ist egal. Die Person, wo ihr das Gefühl habt, hier bin ich am sichersten mit dem, was ich erzählen will, zu der geht ihr als erstes. Ja. Dann kommen die Eltern halt an zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle. Das ist nicht so relevant. Also es geht ja um euch und um euer Wohlbefinden und bitte baut euch ein Vertrauensfundament. Weil wenn das Gespräch mit euren Eltern beschissen läuft, und es ist eine Möglichkeit, seien wir auch mal ehrlich, es ist eine Möglichkeit, dass dieses Gespräch tippitoppi läuft und es ist eine Möglichkeit, dass es vollkommen gegen die Wand fährt.
Ja.
Dann ist es gut, wie jetzt vielleicht in deinem Fall, wenn du dann zum Beispiel die große Schwester hast, zu der du gehen kannst und kannst sagen, das ist voll gegen die Wand gefahren und du hast jemanden, der sagt, ich weiß, worum es geht, komm her, heul dich aus, kotz dich aus, wir machen das zusammen. Im Zweifelsfall kann die Person ja auch dabei sein vielleicht beim Gespräch, jetzt zum Beispiel bei einer Familienkonstellation oder einfach das Backup sein. Sagt, ich sitze vor der Tür, vor eurer Haustür, ich lungere da rum wie so ein Assi, aber falls irgendwas ist, musst du nur die Tür aufmachen und ich bin da. Schafft euch ein Vertrauensnetz.
Ich glaube, das war bei mir auch so, dass wir so oft, meine Schwester und ich, so oft alles durchgekaut haben und alles durchgegangen sind, dass wirklich, für mich war das auch gar nicht mal so wichtig, dass meine Eltern das teilweise nicht mehr verstanden haben. Deswegen konnte ich auch oft öfters ansprechen und war dann auch oft frustriert, aber ich hatte jemanden, der es schon verstanden hat und ich hatte auch Freunde, die es schon verstanden haben und dann war das für mich okay, dann war ich so, okay, dann bin ich in meiner eigenen Bubble und habe diese Sicherheit einfach, dass andere Leute mich verstehen. Perfekt. Das war wirklich, ja.
Ja, perfektes Beispiel, was ich gemeint habe. Schaut, dass ihr so ein Fundament habt, Leute, die euch auffangen, wenn irgendwas ist. Generell auch. Unabhängig von dieser akuten Situation. Soziales Netzwerk ist einer der größten stabilisierenden Faktoren, die wir haben für psychische Gesundheit.
Da stimme ich zu, wirklich.
Ja, krass. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist dir aufgefallen damals oder das weißt du heute, was du damals besser gemacht hättest? Also besser im Sinne von mehr Kontrolle gehabt hättest vielleicht.
Ich denke halt, ja, wie an sich nochmal Grenzen klar machen. Also ich glaube, das lernt man aber halt auch erst, wenn man ein bisschen älter wird. Mhm. Weil wenn man jung ist, dann lässt man sich, also als ich 12 war oder so, da habe ich ja sehr, sehr oft meine Grenzen überschreiten lassen. Und weil ich das einfach nicht kannte.
Mhm.
Und jetzt kann ich das besser sagen, okay, nein, stopp, ich möchte das nicht. Das war ja bei allen, also nicht nur bei meinen Eltern, sondern auch bei Freunden zum Beispiel, waren dann Situationen, wo ich einfach meine Grenzen sehr oft überschreiten lassen habe und dass ich das, glaube ich, früher also besser gelernt hätte. Aber ich weiß auch nicht, wer es mir hätte beibringen können, aber ich wünschte, man würde das kleineren Kindern schneller beibringen, das einfach zu sagen, wenn du das nicht möchtest, dann ist das okay.
Ja, gut, da breche ich sowieso immer eine Lanze für. Und das fängt bei so Kleinigkeiten an, liebe Eltern. Wenn das Kind keine Lust hat, sich anfassen zu lassen oder Tante Erna auf der Familienfeier einen Knutschi auf die Wange zu geben, dann ist das so. Ja. Dann ist das zu akzeptieren. Nicht ständig die Grenzen. Weil genau, was du sagst, wir lernen es ja nicht anders. Wir lernen ja immer wieder diese kleinen Grenzverletzungen im Alltag. Ja gut, dann gibst du halt trotzdem der Tante Erna ein Küsschen. Ja, dann rufst du halt den Onkel an zu seinem Geburtstag, obwohl du den nicht gut findest oder obwohl du einfach keine Lust hast. Wir haben so viele starre Regeln und merken damit aber gar nicht, wie wir Kindern damit eigentlich nicht beibringen, ihre Grenze zu akzeptieren.
Ja.
Vielleicht mag das Kind in 2 Stunden Tante Erna einen Knutschi geben, weil man dann einfach irgendwie besser drauf ist. Aber macht es nicht immer, weil genau das ist das, was ich immer fürchte. Man selber merkt gar nicht irgendwann, wann die Grenze überschritten wird.
Ja.
Oder merkt es und denkt sich, ja gut, aber da muss ich jetzt durch. Ich glaube, was ich auch noch bei vielen Kolleginnen im Vornherein gelesen habe als Tipp, ich glaube, das ist aber eher vielleicht für ältere Betroffene, also älter heißt so 16 plus vielleicht. Also ne, wenn du eben schon gesagt hast, man hat schon so ein bisschen auch ein Standing und eine gewisse Awareness für Sachen. Ideal wäre natürlich, wenn das, was ihr zum Beispiel an Eltern erzählt, schon auf Vorwissen trefft. Ne? Wenn die also noch nie in ihrem Leben von Depressionen gehört haben, dann ist das sehr schwierig. Es wäre natürlich total ideal, wenn die alle schon unseren Podcast gehört hätten und voll gut informiert sind. Was ich aber, wie gesagt, oft bei Kolleginnen gelesen habe, ist, wenn möglich, bringt zu diesem Gespräch Infomaterial mit. Also jetzt nicht 5000 Bücher, sondern vielleicht irgendwie ein Flyer von der Deutschen Depressionshilfe. Es gibt ganz viele tolle kleine Büchlein. Das klingt jetzt auch wieder so lächerlich, aber wenn man so ein Gespräch plant, dass man einfach sagt, hey, und hier könnt ihr nachlesen. damit ich das jetzt nicht machen muss. Ich glaube, das ist schon ein sehr Next Step. Ich glaube, dafür muss man schon auch nochmal eine gewisse Stärke in dieses Gespräch mitbringen, so ganz formal auch so einen Flyer rüberzulegen. Aber ich fand den Tipp gar nicht schlecht, weil er es auch nochmal so ein bisschen eine positive Distanz schafft und sagt, die Fragen müsst ihr jetzt gerade alle nicht an mich richten. Ja. Hier ist ein Flyer und ich glaube, da stehen auch Nummern drin, weil dafür habe ich gerade nicht die Kraft, weil es schon schwer genug ist, gerade hier dieses Gespräch überhaupt aufzunehmen. Ja. Ich glaube, das fand ich ganz gut. Verstehe aber, wenn da nicht jeder die Löffel für hat.
Also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich dann Statistiken genannt hatte, weil ich das aus dem Podcast gehört hatte. Aber das kam dann nicht so gut an, weil es halt nicht visuell war. Dann hat mein Papa gemeint, ja, aber das kann er jetzt ja auch so sagen, ne?
That's the point, ja. Aber ich verstehe das total. Ich komme auch immer so gerne mit Zahlen und Statistiken. Aber guck mal, statistisch gesehen. Ja, genau. Aber vielleicht, wenn man da halt einen Flyer hat oder irgendwas. Ja. Das wird auch nicht jeder annehmen. Das wissen wir auch, ne? Aber es wäre halt nochmal eine Hilfe vielleicht, wo man Aufgaben abgeben kann und sagen kann, frag nicht mich, frag den Flyer, da ist eine Nummer, ruf da an.
Oder da ist eine Website.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, da gibt es ja auch spezifische Angebote für Zugehörige, also die jetzt nicht für Betroffene, sondern eben für die Zugehörigen sind. Ist jetzt auch die Frage, hat man immer die Kraft, das vorher rauszusuchen? Verstehe ich auch. Deswegen sage ich, das hat schon was mit ein bisschen mehr Energieaufwand zu tun. Aber auch da, hast du vorhin gesagt, das kann man ja vielleicht das Vertrauensnetz in Anspruch nehmen. Kann sagen, hey, kannst du mal für mich was raussuchen, was ich meinen Eltern ergeben kann?
Ja.
Zum Beispiel.
Ich denke schon. Also, was ich auf jeden Fall möchte, dass ihr mitnimmt, ist, dass es müssen nicht unbedingt eure Eltern sein, die euer Netzwerk sind, sondern es können auch andere Familienmitglieder und Freunde sein und lasst euch nicht zu schnell runterkriegen, wenn es mit euren Eltern nicht funktioniert. Und sonst habt auch keine Angst, das euren kleinen Geschwistern nett beizubringen. Das wirklich, also die lieben euch trotzdem.
Super, finde ich gut. Und ich glaube, meine Take-Home-Message ist immer, seid ehrlich zu euch selbst auch und direkt. Ne, ich hatte vorhin sprecht in der Ich-Perspektive, weil das, was ihr da erlebt, ist real und für euch valide. Und lasst euch das nicht ausreden. Deswegen nicht drum rumreden, sondern sagen, so ist es.
Ja.
Das wäre meine Take-Home-Message.
Supi.
Schön. Dann hoffen wir, euch hat das gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Danke.
Ciao.
Bye-bye.